erst als der Vater weg ist, nicht ohne einen ebenso lauten wie dramatischen Abgang hinzulegen, zeigt sich seine jüngere Tochter, die wie eine Figur in einer Farce hinter einer Topfpflanze hervortritt. »Anton! Anton! Ich hab alles gehört!« »Was gibt's, Amor?« Sein Ton ist gereizt, denn sie hat ihn verdorben, diesen berauschenden Moment der Klarheit, von der Familie verstoßen, endlich frei. »Ich hab gehört, was Pa zu dir gesagt hat, und ich finde es nicht richtig.« »Was findest du nicht richtig?« »Und ob er es versprochen hat. Ich hab's genau gehört. Er hat Ma versprochen, Salome ihr Haus zu schenken.« Ihre Gewissheit bringt ihr kleines Gesicht von innen zum Leuchten. »Amor«, sagt er mit sanfter Stimme, »was?« »Salome kann gar kein Haus besitzen. Selbst wenn er wollte, könnte Pa es ihr nicht schenken.« »Warum nicht?« sagt sie verwirrt. »Darum«, sagt er, »weil das Gesetz es verbietet.«
»Das Gesetz? Warum? Das kann nicht dein Ernst sein.«
Aber dann schaut er sie an und sieht, wie ernst es ihr ist.
»Du lieber Himmel«, sagt er,
»du hast wohl keine Ahnung, in was für einem Land du lebst.« Nein, hat sie nicht. Amor ist 13 und noch unberührt von der Geschichte. Sie hat keine Ahnung, in was für einem Land sie lebt. Sie hat Schwarze vor der Polizei flüchten sehen, weil sie ihr Passbook nicht dabei hatten, und sie hat gehört, wie die Erwachsenen mit eindringlich gesenkter Stimme über Unruhen in den Townships sprachen, und letzte Woche erst mussten sie in der Schule üben, wie man sich im Falle eines Angriffs unter dem Tisch versteckt, und trotzdem weiß sie nicht, in was für einem Land sie lebt. Es herrscht Ausnahmezustand, und Leute werden festgenommen und ohne Verfahren eingesperrt, und es gibt zwar Gerüchte, aber keine nachprüfbaren Fakten, denn es gibt eine Nachrichtensperre, und deshalb bekommt man nur fröhliche, positive Geschichten zu hören, die mit der Wirklichkeit wenig zu schaffen haben. Aber zumeist glaubt sie diese Geschichten. Gestern hat sie gesehen, wie der Kopf ihres Bruders von einem Stein geblutet hat, und trotzdem weiß sie noch immer nicht, wer den Stein geworfen hat oder warum. Sie schiebt es auf den Blitz. Sie war schon immer ein wenig begriffsstutzig. Eins aber lässt ihr keine Ruhe. »Aber warum?« sagt sie. »Warum hast du Pa gesagt, er soll Salome ihr Haus schenken, obwohl du wusstest, dass er das gar nicht darf?« Er zuckt die Achseln. »Darum«, sagt er, »weil ich Bock drauf hatte.« Und just in diesem Augenblick, ganz schwach, auch wenn sie davon noch nichts ahnt, dämmert ihr, in was für einem Land sie lebt. Am nächsten Tag wird sie mit ihrem Koffer ins Internat zurückgeschickt. »Nur noch ein paar Monate«, sagt Pa, als sie protestieren will. »Bis wieder alles im Lot ist.« Sie weiß, dass es keinen Sinn hat, sich mit ihm zu streiten. Das hört sie an seiner Stimme. Obwohl er es versprochen hat, und ein Christ steht fest zu seinem Wort, sind ihre Bedürfnisse Nebensache, spielt sie keine große Rolle. Also fährt Lexington sie zur Schule und setzt sie am Fischteich ab, und sie muss langsam die schmale Treppe zum Schlafsaal hinaufsteigen, mit seinem kalten Linoleumboden, an den wohlgeordneten Reihen identischer Betten entlang zu ihrem eigenen in der Ecke, unverändert. Ihr Bruder reist am nächsten Morgen ab. Oder ist es der übernächste? Im Frühling sind die frühen Morgenstunden alle gleich. Er hat seinen Militärrucksack und sein Gewehr geschultert und er trägt seine Uniform, die Salome ihm gebügelt hat. Die Stiefel hingegen hat er selbst geputzt. Er wird von niemandem verabschiedet. Astrid schläft noch, und Pa ist schon zur Arbeit in den Reptilienpark gefahren. Lexington fährt in Triumph vor die Stöp, und Anton lädt seinen Rucksack in den Kofferraum. Das Gewehr behält er bei sich, so dass es nicht zu übersehen ist, für alle Fälle. Auf Wiedersehen, Haus. Auf Wiedersehen, Pa, auch wenn du nicht mehr mit mir sprichst. Die Morgendämmerung quillt über den Horizont wie Blut aus einer Wunde, als sie den Weg hinunterrumpeln. Anton steigt aus, macht das Tor auf und wieder zu, und dann fahren sie los, fort von der Stadt, auf einsamen Straßen. Bei Johannesburg gibt es einen Abholpunkt, von wo aus er sich auf den Rückweg zum Stützpunkt machen kann. Zwei andere Soldaten sind schon da und warten auf eine Mitfahrgelegenheit. Er holt seinen Rucksack aus dem Kofferraum und steckt den Kopf durchs Beifahrerfenster. Tschüss, Lex. Geh im Triumph. Geh im Frohlocken. Auf Wiedersehen, Anton. Bis zum nächsten Mal. Kurz vor Mittag nähert er sich dem Militärstützpunkt, auf dem er stationiert ist. Seine letzte Mitfahrgelegenheit hat ihn einen halben Kilometer vor dem Tor abgesetzt, und sein Weg führt ihn durch eine lange Vorortstraße. Durch einen hohen, mit Stacheldraht bewehrten Zaun sieht er die Umrisse von Zelten und Fertigbungalows, Reihe um Reihe, zwischen denen sich andere junge Männer wie er hin und her bewegen, Wäsche waschen, Zigaretten rauchen, reden. Einer von ihnen kehrt seinen Kameraden den Rücken und kommt zum Zaun herüber. »Hey«, ruft er, »du!« Es dauert eine Sekunde, bis es Anton wieder einfällt. Spät nachts, Schatten auf dem Asphalt. »Payne, ich hab dir doch gesagt, wir sehen uns wieder. Wo warst du?« »Zu Hause, bei der Beerdigung meiner Mutter. Machst du etwa immer noch Witze darüber?« Denn Payne hat über die bizarre nächtliche Begegnung vor ein paar Tagen nachgedacht, als er auf Wache war, und ist zu dem Schluss gekommen, dass sein Besucher es bestimmt nicht ernst meinte. Bei Tageslicht betrachtet, mit einem Zaun zwischen ihnen, ist er ein ganz gewöhnlicher junger Mann, vermutlich unbedeutend, jedenfalls niemand, vor dem man Angst haben muss.